NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Thema: Grundeinkommen für jeden. Wie sozial wäre der bedingungslose Lebensunterhalt? Der Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens ist zurzeit in aller Munde. In Finnland wird das System gerade bei 2000 Menschen getestet, aber auch hier in Deutschland fordern immer mehr ein unbürokratisches Einkommen für alle. Es hat sich sogar eine Partei gegründet, um dieses Ziel zu erreichen. Soll jeder bedingungslos Geld vom Staat erhalten? Würde sich die Gesellschaft dadurch positiv verändern? Oder hätten die Reichen noch mehr und die Armen würden Sozialleistungen wie bisher verlieren? Meine Kollegin Silvia Buckel hat sich auf der Straße umgehört und gefragt: Sind Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden?
Wenn die Grundversorgung gemeint ist, bin ich dafür. Das hat ja auch jeder das Recht. Ich sag mal eine Hausnummer 1000 Euro. Das ist ja auch, glaube ich, die Grundversorgung vom Amt, 850 Euro und die Miete oder so. Aber dass nun jeder unverhältnismäßig viel bekommt und hat nicht in das System einbezahlt, da bin ich nicht dafür.
Ich denke, Deutschland ist reich genug, um dafür zu sorgen. Die Frage ist natürlich immer, wie viel, dass wir uns das leisten können. Man muss ja natürlich auch sehen, dass der Staat seinen anderen Verpflichtungen nachkommen kann.
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist eine Utopie, das lässt sich nicht verwirklichen. Woher soll das Geld kommen? Auf der anderen Seite sollten die das mal einführen, dass die Menschen ordentlich bezahlt werden für ihre Arbeit, die sie leisten. Das ist viel wichtiger.
Das Grundeinkommen könnte für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen, dass die Jobs, die schlecht bezahlt werden und auch schlechte Arbeit sind, dass die vielleicht besser bezahlt werden müssten, weil sonst keiner das macht, wenn er ein Grundeinkommen hat. Das fände ich gerechter.
Das Gießkannenprinzip. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, um die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen. Und ich glaube, im Kommunismus hat man das angestrebt. Es erstickt den Ehrgeiz.
Wenn dieser ganze bürokratische Wust im Hintergrund, was die Sozialhilfeverwaltung angeht, wenn der wegfallen würde, könnte man schon eine Menge investieren. Ich denke nur, dass man damit die Gesellschaft nicht ändern wird. Dieses Obersticht unter und man wird dadurch die sozialen Ungerechtigkeiten nicht abfedern.
Gießkannenprinzip oder Bürokratieabbau, dazu kommen wir in der kommenden Stunde hier auf NDR Info in der Redezeit. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, auf Ihre Meinung. Die Telefonnummer 08000 441777. Nochmal kostenfrei die Telefonnummer ins Studio 08000 441777 oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Wir haben zwei Experten eingeladen zum Thema bedingungsloser Lebensunterhalt. Zum einen Professor Dr. Thomas Straubhaar. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Langen.
Kennen wir alle, ehemaliger Präsident des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitutes. Inzwischen sind Sie Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Hamburg und Sie haben auch ein Buch geschrieben, mehrere, aber das, was wir jetzt, auf was wir uns beziehen, heißt Radikal gerecht, wie das bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat revolutioniert. Herr Professor Straubhaar, Revolution ist ein sehr großes Wort. Was wäre besser?
Bezogen auf die sozialen Sicherungssysteme nahezu alles, weil es letztlich die entscheidende und richtige Antwort ist auf die Zukunftsfragen und nicht an vergangenheitsorientierten Ideologien festhalten würde.
Und wir haben einen erklärten Gegner, nämlich Professor Dr. Christoph Butterwege, eingeladen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Ja, guten Abend.
Sie sind Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Universität zu Köln und Autor des Buches Armut in einem reichen Land, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. Auch an Sie die Frage: Warum kann es denn aus Ihrer Sicht gerade nicht funktionieren?
Na, ob es funktionieren würde, das weiß ich nicht. Aber für mich ist es nicht wünschenswert, weil es den Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, zerschlagen würde. Es wäre schwer finanzierbar und es ist vor allen Dingen nicht realisierbar, weil ich glaube, die große Mehrheit der Menschen will es nicht, sondern will festhalten an dem, was sich ja auch über 100 Jahre lang, manchmal vielleicht auch weniger, während seitdem der Sozialstaat durch Hartz IV und die Agenda 2010 abgebaut wird. Aber ansonsten, denke ich, hat sich der Sozialstaat bewährt.
Und Ihre Ideen, wie die Situation sonst gerechter gestaltet werden kann, das hören wir auch noch in dieser Stunde. Aber wir wollen erstmal noch mal klären, wofür die Abkürzung BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen, wirklich steht. Vielleicht mögen Sie es uns noch mal zusammenfassen, Herr Straubhaar. Es gilt für alle, egal ob arm oder reich.
Richtig, alle, die in Deutschland leben, würden gleichermaßen von der Wiege bis zur Bahre, als Säugling bis zum Greis, gleichermaßen eine monatliche Zahlung erhalten, die vom Staat sozusagen bar an alle überwiesen werden würde. Und im Gegenzug dafür würden alle heute bestehenden sozialen Sicherungssysteme abgeschafft und finanziert werden würde das, und das ist der Unterschied zu heute, nicht einseitig nur auf der Grundlage von Abgaben auf Löhnen, sondern durch eine Wertschöpfungssteuer, die auf allen Einkommen mit dem gleichen Steuersatz erhoben werden würde.
Und Sie haben die Finanzierung jetzt schon angesprochen. Das heißt, man würde dann auch Töpfe anzapfen, die man bisher noch unbeachtet lässt.
Die man bis anhin mindestens teilweise unbeachtet lässt. Zum Beispiel, dass eben es keine Beitragsbemessungsgrenze mehr gibt. Und diejenigen, die drüber verdienen, müssen mit dem, was sie drüber verdienen, nicht mehr in die sozialversicherungspflichtigen Kassen einbezahlen. Es würden Freiberufler, Selbstständige, Beamtinnen und Beamte mit einbezogen. Und vor allem würde der Kapitalertrag, also das, was Sie durch Sparzinsen, durch Mieteinnahmen, durch Dividenden, durch Tantiemen, durch Lizenzen, was immer, durch Mieten erwirtschaften würde, mit dem gleichen Steuersatz wie das Arbeitseinkommen belastet werden.
Das heißt aber ja auch, die Reichen blieben reich.
Das ist völlig richtig und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, über die wir gleich diskutieren werden mit meinem Kollegen Butterweger, der ja als Armutsforscher primär eben das anprangert, dass es diese Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt. Das ist nicht im Fokus des bedingungslosen Grundeinkommens. Auch beim bedingungslosen Grundeinkommen würden Unterschiede zwischen denjenigen, die besser und denjenigen, die schlechter verdienen, bestehen bleiben.
Herr Butterweger, da war gerade eben auch schon zu hören, das hieße, dass das jetzige Sozialsystem, was ja, wie Sie selbst schon gesagt haben, auch Höhen und Tiefen hat, komplett abgeschafft werden würde. Kann das funktionieren in Deutschland?
Na, Herr Strauper sagt das wenigstens. Viele Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens tun natürlich so, als könnte man beides haben, den bestehenden Sozialstaat und dann noch so als Sahnehäubchen das bedingungslose Grundeinkommen für alle obendrauf. In vielen kann ich mich ja durchaus mit dem Kollegen Strauper einigen. Also nur finde ich, dass vieles von dem, was er jetzt eben gesagt hat, nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen spricht, sondern für eine solidarische Bürgerversicherung. Da wären alle einbezogen und müssten einzahlen, nämlich auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Es gäbe keine Beitragsbemessungsgrenze, so wie er das eben auch gefordert hat. Dem schließe ich mich absolut an. Nur ich verstehe nicht recht, was dann das bedingungslose Grundeinkommen soll. Er sagt, alle, die in Deutschland leben zum Beispiel, sollen es bekommen. Das hieße, es würde eine noch sehr viel restriktivere Asylpolitik gemacht, weil Migration natürlich einsetzen würde, wenn man in Deutschland, wenn man dort lebt, ein solches bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würde. Und er sagt, ein gleicher Steuersatz für alle, das heißt, der Milliardär zahlt dann nicht mehr wie bisher hoffentlich progressiver Steuern auf sein Einkommen, sondern noch genauso viel wie ein Geringverdiener oder nur ein Grundeinkommensbezieher, wenn der denn Steuern zahlen muss. So, und das empfinde ich als zutiefst ungerecht, wie ich insgesamt überhaupt finde, dass das bedingungslose Grundeinkommen den Hauptfehler hat, dass es die soziale Gerechtigkeit verletzt, weil es ist für mich nicht gerecht, wenn der Milliardär genauso 1000 Euro meinetwegen im Monat bekommt als bedingungsloses Grundeinkommen wie der Müllwerker, weil Gleiches muss gleich und Ungleiches muss ungleich behandelt werden.
Die Bezahlung oder die Überweisung erstmal, haben Sie ja schon erklärt, Herr Professor Strauper, wäre an alle gleich. Es hieße dann aber auch, dass Besserverdienende auch über den Steuersatz quasi das wieder regulieren würden. Da komme ich jetzt eher mit der Frage, wie bedingungslos ist dann aber ein Grundeinkommen, wenn Menschen, die besser verdienen, es ja doch gleich wieder abgeben müssten?
Da gehen jetzt viele Dinge durcheinander und ich will mal versuchen, das etwas zu systematisieren. Erstens, um jetzt Frau Langhammer bei Ihnen hinten zu beginnen, ist es in der Tat völlig richtig und entscheidend, dass wir am Ende des Tages, am Ende des Jahres die Netto-Steuerbelastung uns angucken und dann wird auch sofort klar, Herr Butterweger, dass der Punkt so nicht zutrifft, wie Sie ihn formuliert haben, nämlich dass es ungerecht ist, dass auch ich als Professor oder Sie als Professor diese meinetwegen 1000 Euro pro Monat erhalten. Das ist ja nichts anderes als sozusagen eine technische Vorausbezahlung des Staates, die sie aber im Laufe des Jahres längstens durch unsere guten Gehälter als Professoren und einem 50-prozentigen Steuersatz meinetwegen auf ihrem und meinem Bruttoeinkommen überkompensiert bezahlen würden, sodass natürlich durchaus ihrer Forderung oder der Forderung der Steuertheorie und Politik gerecht Rechnung getragen würde, dass derjenige, der mehr verdient, auch am Ende des Jahres deutlich mehr Netto-Steuern
bezahlt.
Aber dann
ist es doch nicht bedingungslos, sondern an die Bedingungen gebunden, ich sage, dass ich möglichst wenig oder gar nichts verdiene.
Nein, das ist völliger Unsinn, Herr Butterweger. Weil bedingungslos richtet sich auf die Auszahlung, nicht auf die Finanzierung. Sie kriegen jeder Mensch in Deutschland von der Wiege bis zur Bahre, kriegt ohne jede... Natürlich hat
also
er das.
Derjenige, der dann am Ende des Jahres, wie Sie sagen, weniger hat, der hat doch nichts davon. Es wird doch der Eindruck erweckt, jeder bekommt 1.000 Euro mehr. Das ist dann bei Ihrem Modell.
Da muss ich Ihnen einfach sagen, lesen Sie doch bitte einfach mal ganz schlicht und ergreifend die Literatur zur negativen Einkommenssteuer. Und dann werden Sie sehen, dass eben am Ende zählt das Netto, die Verrechnung. Und bedingungslos heißt es, weil es eben alle zunächst einmal als Vorausleistung des Staates an Private kriegen. Und dann wird Ende des Jahres abgerechnet, wie viel hat jeder einzelne Mensch an Steuern gleichzeitig geliefert. Und dann ergibt es ein Netto. Für diejenigen, die wenig verdienen, ist das Netto positiv und für uns beide wäre es negativ. Und in dem Sinne sind wir Steuerzahler und wer wenig verdient, wird ein Transferempfänger bleiben.
Bevor wir uns jetzt sehr schon in die Steuer und die technische Abwicklung verstricken, dazu kommen wir sicherlich auch nochmal. Das ist natürlich auch eine sehr kleinteilige und komplizierte Materie. Heute das Thema in der Redezeit: Grundeinkommen für jeden. Wie sozial wäre der bedingungslose Lebensunterhalt? Und Sie können anrufen und mitdiskutieren 08000 441777, und wir haben auch schon Hörer in der Leitung. Das freut mich sehr. Zum einen Rolf Hoffmann aus Großenaspe. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Hallo.
Herr Hoffmann, Ihre Meinung. Hätten Sie gerne ein Grundeinkommen für alle?
Ich bin dafür. Und zwar nicht, wie das mit dem Wort bedingungslos qualifiziert wird. Lassen wir das Wort bedingungslos doch erstmal weg und nehmen lieber das Wort für alle und für jeden, wenn er schon geboren ist, bis zu seiner Grablegung.
Was glauben Sie, wäre so gut daran? Was glauben Sie, wäre so gut daran?
Dass die armen Leute nicht dauernd überlegen müssen, wo stelle ich den nächsten Antrag? Und da gibt es 146 oder was weiß ich, Möglichkeiten, sozial irgendwie begünstigt oder entschädigt zu werden. Das fiele dann ja weg. Mhm. Dann hätte jeder also erstmal sorgenfrei seinen Lebensunterhalt finanziert. Das gibt ja Leute, die können das nicht. Und die wollen das gar nicht. Oder die haben schon so viel Geld, dass sie es nicht brauchen. Dann wäre das Grundeinkommen natürlich eine Sache, die ihn zusätzlich bereichert. Da hat der eine Redner ja sicherlich recht. Das macht aber beim Milliardär nichts aus, ob der noch 100 Euro dazu kriegt oder 500. Mhm. Das ist unerheblich. Der ist eh reich und seine... Gut, also deswegen ist es nicht ungerecht, dass jeder bekäme. Und zweitens will ich aber vor allen Dingen sagen, dieses Grundeinkommen soll ja eigentlich lediglich absichern, dass er nicht unterversorgt ist. Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt nur mit Geld machen muss, besonders in einer Zeit, wo das Geld dauernd jongliert wird und missbraucht werden kann und so weiter. Ich fände es besser, wenn er die Grundversorgung in Naturalgutscheinen bekäme. Mhm. Oder, denn das geht ja zum Beispiel in jeder Familie, wenn ich eine Familie noch sehe oder eine Genossenschaft, dann wird jeder Mensch von dieser Gemeinschaft ja auch grundversorgt, ohne dass er nun dem anderen dafür Geld geben muss. Also,
da gehen Sie ja sogar noch einen Schritt weiter, Herr Hoffmann, aber da waren jetzt schon zwei Punkte dabei und einen möchte ich gerne an Herrn Butterwege weitergeben, nämlich die große Frage des Bürokratieabbaus. Das ist ja ohnehin ein Ding, mit dem sich Deutsche immer schwer tun. Da herrscht zu viel Bürokratie. Sehen Sie denn, dass bei einem bedingungslosen Grundeinkommen dann wirklich ein Abbau stattfinden würde?
Naja, so wie Herr Hoffmann gesagt hat, klingt das ja erstmal total plausibel und attraktiv. Also statt jetzt Wohngeld hier und Kindergeld da zu beantragen, bekomme ich nur noch eine Leistung. Nur das war bei Hartz IV auch so. Da hat man aus zwei Leistungen eine gemacht und das Ergebnis war ein sehr, wie ich finde, restriktives System, das Millionen von Menschen nicht nur in die Armut getrieben hat, sondern auch unter viel stärkeren Druck gesetzt hat. Weil warum müssen so viele Anträge im Sozialstaat, wie wir ihn bisher kannten, gestellt werden? Weil die Menschen und deren soziale Lage so unterschiedlich ist. Also ein Schwerstbehinderter, sagen wir mal ein Blinder, dem nützen 1000 Euro im Monat einfach nichts. Und wenn alle anderen Leistungen wegfallen, wie uns eben Herr Strauper erklärt hat, heißt das, der Blinde, der mehrere 1000 Euro im Monat braucht, um zum Beispiel eine Vollassistenz zu finanzieren, einen sehr teuren Blindenhund und anderes, der kommt überhaupt nicht aus. Dagegen der Milliardär bekommt die 1000 Euro auch am Ende des Jahres wieder steuerlich abgezogen, aber der braucht sie nicht. So, und der Sozialstaat beruht auf dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit. Der viel hat, soll nichts bekommen. Der wenig hat oder gar nichts, soll viel bekommen. Und für mich ist eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip, alle bekommen das Gleiche, zwar scheinegalitär, aber in Wirklichkeit elitär, weil es nämlich denjenigen nicht nützt, die am meisten darauf angewiesen sind.
Herr Strauper, da kommen wir jetzt also zum Vorwurf, dass es für manche dann sogar hinterher eine schlechtere Situation geben könnte, weil eben, wie gerade das Beispiel beschrieben, 1000 Euro gar nicht ausreichen bei manchen Menschen?
Also es gibt zwei Punkte einfach zu beantworten. Herr Buddewege, Sie wiederholen immer wieder dasselbe, weil Sie nicht verstanden haben, dass selbstverständlich, wer eine Milliarde pro Jahr verdienen sollte, zahlt 500 Millionen Steuern und kriegt dafür 12.000 zurück.
Das heißt, der hat doch Vermögen und das besteuern Sie doch nicht, sondern Sie besteuern das Einkommen. Das heißt, der Milliardär bleibt Milliardär. Jetzt tun Sie plötzlich so, als würde das Vermögen mit 50% besteuert.
Nein, Sie hatten, ich habe gesagt,
das fordern, Sie hören einfach Modell nicht sofort durchsetzen.
Tut mir leid, Herr Buddewege, Sie hören überhaupt nicht zu. Ich habe gesagt, wer eine Milliarde verdient,
ja, aber
nicht wer Vermögen hat.
Verstehen Sie,
Sie haben einfach ein gewisses Maß, dass Sie einfach schlicht und ergreifend nicht sich dem Argument öffnen und ganz analytisch, wissenschaftlich, vorurteils- und werturteilsfrei bereit sind mit.
Ja, ist einfach so. Ich habe vom Milliardär als Vermögensmilliardär gesprochen.
Nein. Ganz kurz, meine Herren,
Herr
Buttewege, jetzt muss ich auch mal ein Machtwort sagen. Wenn Sie beide reden, haben wir alle gar nichts mehr davon, weil man sie schlichtweg versteht.
Mir vorzuwerfen, ich hätte das nicht zur Kenntnis genommen oder
verstanden.
Würde nicht wissenschaftlich und nicht wertfrei das beurteilen. Das ist doch diese fürchterliche elitäre Arroganz von jemandem, der neoliberale Theorien vertritt und sich im Mainstream wähnt und meint, linke Kritiker wie mich sofort auf diese Art und Weise loswerden zu können. Das gelingt aber nicht, Herr Strauber.
Jetzt haben Sie sich beide gegenseitig einmal sehr klar gesagt, was Sie voneinander halten.
Denken.
Das
ja,
ist um 21.22 Uhr in dieser Sendung auch noch nicht passiert. Jetzt atmen wir kurz durch und nehmen Gerd Clausen aus Bremen mit in unser Gespräch. Der wartet nämlich schon eine Weile. Guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend.
An Sie auch die Frage, sind Sie für oder gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Gegen. Bedingungsloses Grundeinkommen für jeden. Was soll denn das sein? Das ist eine Utopie, das ist so ein menschliches Urbedürfnis, keine Existenzängste haben. Da kann man bestimmt auch Wählerstimmen mit mobilisieren. Aber schon die Tatsache, dass es das noch nicht gab, nirgends gibt auf der Welt, sollte einem ja zu denken geben, warum ist auf die geniale Idee noch keiner gekommen. Ich halte es für den besten Weg, die Volkswirtschaft zu ruinieren. Wer sowas fordert, hat, glaube ich, nicht wirklich begriffen, warum Deutschland wirtschaftlich so erfolgreich ist. Da in der Umfrage am Anfang nannte das jemand erstickter Ehrgeiz. Warum sollte ich morgens aufstehen, wenn ich mein bedingungsloses Grundeinkommen unabhängig von Vermögen und Situation und klug und gesund ohnehin kriege? Das wird Millionen dazu animieren, einfach liegen zu bleiben. Wozu?
Das ist auch eine Frage, die uns von Steuern ein bisschen wegbringt, aber auch eine sehr gute und zielführende, Herr Professor Strauper. Das ist ein großes Gegenargument.
Absolut. Und ich denke, das ist sicher eine sehr berechtigte Frage von Herrn Clausen. Da gibt es einfach als Antwort zu sagen, dass letztlich Arbeit für viele Menschen mehr ist als rein das Existenzminimum abzusichern. Und das Grundeinkommen soll ja primär die Grundbedürfnisse abdecken. Und alles, was sie darüber hinaus haben möchten, müssen sie auch in Zukunft, auch bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, durch eigene Leistung erwirtschaften. Und dass die Menschen durchaus bereit sind, auch für vergleichsweise geringes Gehalt dennoch zu arbeiten, um eben mehr als nur das Existenzminimum zu haben, das können sie sehr schön empirisch nachvollziehen an der Entwicklung der letzten 10 Jahre, seit mit Hartz IV sozusagen die Möglichkeiten von Zuverdienst auch geschaffen wurden und auch viele Menschen jetzt gezwungen wurden durch das heutige System, auch Arbeitsplätze mit geringem Einkommen auszufüllen, haben dennoch viele Millionen Deutsche zusätzlich Arbeit ergriffen, obschon, wenn sie es netto ausrechnen, der Nettozugewinn pro Stunde oft vielleicht bei 2-2,5 Euro netto gegenüber der Situation sich verbessert, wenn sie als Hartz IV mit allen zusätzlichen Leistungen verblieben wären. Das zeigt, dass Menschen durchaus bereit sind, mehr als nur das Existenzminimum zu haben und dafür bereit sind, auch etwas zu leisten.
Also, wir haben zu diesem Thema auch noch eine Mail bekommen von Olaf Maybach, die möchte ich auch noch kurz vorlesen, einen Teil zumindest. Er schreibt, das BGE, also das bedingungslose Grundeinkommen, baut jede Menge Verteilungsbürokratie ab, es beendet die Lohnabhängigkeit und schafft Freiräume für Menschen, in denen sie angstfrei ihre Potenziale entfalten können. Aber wenn man fragt, würden sie mit 1000 Euro Grundeinkommen im Monat weiterarbeiten, dann würden 80% der Befragten selbst Ja antworten. Aber auf die Frage, ob die anderen wohl noch weiterarbeiten würden, da würden die gleichen 80% Nein sagen. Jetzt kommen wir auch schon wieder zu einem gesellschaftlichen Punkt in dieser Debatte. Was ist das für ein Menschenbild, was wir mittlerweile haben? Die Frage an Sie, Herr Professor Butterwege, wo fällt denn da das Bild aus Ihrer Sicht zusammen? Sie haben sich ja auch historisch damit beschäftigt.
Also Herr Straub hat an dem Punkt absolut recht. Die Menschen arbeiten nicht nur des Geldes wegen, sondern weil sie einen Lebenssinn suchen, weil sie etwas für die Gesellschaft tun wollen, weil sie sich nützlich machen wollen, aus allen möglichen Motiven heraus. Und deshalb halte ich diese Kritik von rechts am bedingungslosen Grundeinkommen, die legen sich alle auf die faule Haut, auch für absolut falsch. Nur umgekehrt wird ein Schuh daraus. Denn so recht Herr Strauper hat, und er rechnet ja damit, dass dann trotzdem gearbeitet wird, sogar für einen niedrigen Lohn. Es ist dann nämlich das bedingungslose Grundeinkommen ein Kombilohn für alle. Also nicht wie jetzt Hartz IV für einige, sondern alle bekommen ja das bedingungslose Grundeinkommen. Und das heißt, jemand, der dann natürlich noch arbeiten will, tut das auch für einen geringeren Lohn. Und der Niedriglohnsektor, der heute schon das Haupteinfallstor für Erwerbs- und spätere Altersarmut ist, würde noch breiter werden. Er umfasst heute schon ein Viertel aller Beschäftigten. Und wenn man einen solchen Kombilohn für alle hat, dann wird natürlich der Lohn nicht steigen, sondern der Niedriglohnsektor breiter. Und das ist ein weiteres Argument, warum ich dagegen bin.
Unser Thema in der Redezeit heute Abend: Grundeinkommen für jeden. Wie sozial wäre der bedingungslose Lebensunterhalt? Und Sie können sich an der Debatte auch immer noch beteiligen. Rufen Sie uns doch an 08000 441777 oder Sie schreiben uns eine Mail unter ndr.de/redezeit, wie zum Beispiel Kai Heinrich aus Hannover. Er schreibt, durch das bedingungslose Grundeinkommen werden wir weniger erpressbar sein und suchen uns Jobs nach dem Faktor Sinn, statt bisher nach dem Faktor Geld. So entstünden endlich nachhaltigere Produkte, sinnvollere Dienstleistungen und selbstsicherere Menschen. Sie nicken, Herr Professor Strauper. Was macht Sie da so sicher? Das muss ja auch dann im Kopf stattfinden, ein Sinneswandel. Also wenn es nicht mehr darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern dann eine Sinnfrage in die Arbeit zu legen.
Das auf jeden Fall auch. Und ich denke, dass wir auch nicht zuletzt dank neuer Technologien Stichwort Digitalisierung, diese Chance heute auch, diese historische Chance für die Menschheit heute auch haben, Arbeit neu zu definieren, neu zu verstehen und eben vor allem auch Arbeitstätigkeiten, die vergleichsweise gesundheitsschädigend oder irgendwie krankmachend sind, sozusagen neu zu organisieren und dort vor allem eben mehr Maschinen und Roboter oder neue Technologien wirken zu lassen und mehr Freiräume dafür zu haben, Dinge zu tun, für die sich Menschen interessieren, für die sie motiviert sind und für die sie auch Sinn sehen. Und letztlich ist dort, was bei Herrn Heinrich eben in der Frage anklang, auch eine Antwort auf die vorherige Frage oder auf die Bemerkung von Herrn Butterwege durchaus zu finden. Mir gefällt das Bild vom Kombilohn für alle und ich gebe ihm recht, dass dadurch im Niedriglohnsektor in der Tendenz, dass der breiter würde und für mehr Menschen auch sich öffnen würde. Und ich denke, der große Unterschied beim bedingungslosen Grundeinkommen liegt darin, dass die Menschen eben auch mal Nein sagen könnten. Sie müssten nicht jeden Job annehmen, zu dem sie heute durch die heutige Sozialgesetzgebung auch gezwungen sind und müssen dann per Zwang etwas tun, was sie weder können noch wollen. Und sie hätten viel mehr Freiheiten, Nein zu sagen. Sie hätten eine Macht gegenüber dem Arbeitgeber, die sie so heute nicht haben.
Und dagegen steht das Argument, dass sich ja gerade die Arbeitswelt aber auch wieder verändert, dass wir vielleicht zu viele Menschen sind demnächst für zu wenige Jobs. Herr Professor Butterwege, stimmen Sie in dem Punkt auch mit Herrn Professor Strauper überein?
Nein, die Digitalisierung wird benutzt, um den Menschen Angst einzujagen. Es wird so getan, als würden jetzt die ganzen Arbeitsplätze wegfallen. Manche sprechen schon von über 50%. Also das haben die Leute bei der Mechanisierung, bei der Motorisierung, bei der Elektrifizierung, die übrigens viel grundlegender waren als Prozesse, als jetzt die Digitalisierung, weil kein Computer läuft ohne Strom. Deswegen war natürlich die Elektrifizierung und die Motorisierung und die Mechanisierung, die Einführung der Webstühle, es war viel revolutionärer, viel grundlegender. Und auch damals sind die Arbeitsplätze nicht entfallen, sondern ganz im Gegenteil. Es sind neue entstanden und zwar mehr. Und genau dasselbe ist doch heute auch der Fall. Wir haben so viele Arbeitsplätze und so viele Erwerbstätige wie noch nie seit 1990. Und deswegen den Menschen die Angst zu machen, wir brauchen jetzt das bedingungslose Grundeinkommen, weil ihr von eurem Lohn oder Gehalt nicht mehr leben könnt, weil niemand mehr erwerbstätig sein kann, das halte ich für völlig an den Haaren herbeigezogen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass diese Vorstellung, dass weniger Zwang, wie Herr Heinrich sagte, entstehen würde, das zeigt gerade, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen so konstruiert ist, dass man denkt, da wird der Kommunismus im Kapitalismus verwirklicht. Also nach dem Modell eines reichen Müßiggängers oder eines Lottogewinners wird das konstruiert, dass alle das bekommen, wie es Manna vom Himmel fällt. Also es sieht aus wie in einem Paradies. Aber es ist im Grunde ein Paradies der Unternehmer, weil die nämlich auf diese Art und Weise, wie Herr Strauper ja auch sagt, den breiten Niedriglohnsektor bekommen, also hohe Gewinne machen. Und ich finde, das ist der falsche Weg. Also es müsste genau umgekehrt sein. Die Löhne müssten erhöht werden. Herr Strauper will ja auch den Mindestlohn entfallen lassen. Er will den Kündigungsschutz entfallen lassen. Er will Tarifverträge und möglichst auch die Gewerkschaften entfallen lassen durch Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Da werden natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entmachtet auf diese Art und Weise. Und es wird ein Paradies für Unternehmer geschaffen. Aber der Schein entsteht, es wäre für alle ein Paradies oder so eine Art utopischer Zustand. Nur ich glaube, das ist absolut nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Der Zwang wird weiter bestehen, weil ich bin ganz fest überzeugt, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen, wenn es je eingeführt wird, so niedrig ist wie jetzt in Finnland mit 560 Euro. Davon kann man eben nicht leben. In Finnland übrigens erst recht nicht, weil die Preise um 20% höher sind.
Das hören wir gleich.
Dazu ja, haben wir aber deswegen denke ich, auf diesem Minimalniveau kann eben niemand leben und wird deswegen auch nicht weniger Zwang empfinden, sondern zusätzlichen Zwang, in einem Niedriglohn-Beschäftigungsverhältnis tätig zu werden.
Wir haben jetzt noch einige Punkte, die wir auch in der nächsten halben Stunde noch abarbeiten werden. Die Frage, ist es wirklich ein Paradies für Unternehmen? Die Frage nach der Höhe. Finnland haben Sie gerade angesprochen, da hören wir gleich noch einen Korrespondentenbericht. Aber wir wollen ja auch unsere Hörer mitreden lassen in dieser Redezeit. Sie können noch anrufen 08000 441777 und ich freue mich sehr, jetzt ist Alia Bakovet in der Leitung. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Ja, das ist richtig, Alia Bakovet. Guten Tag.
Guten Abend.
Es geht um Folgendes. Also wenn Sie dieses Grundeinkommen, was Sie da jetzt so angeben, mit diesen 1.000 Euro da wirklich eingeben, dann werden Sie, glaube ich, nicht groß, also es wird für die Leute nicht gut sein, weil Sie müssen ja von diesen 1.000 Euro müssen ja die Miete bezahlen, den Strom, dann sind Sie schon mal 600 bis 700 Euro weg.
In Hannover, ja, das sieht in Hamburg und in anderen Großstädten vielleicht sogar noch schlimmer aus.
Genau, und dann werden Sie mit 1.000 Euro nicht weit kommen. Und auch mit diesem, was Sie gesagt haben, wenn ich jetzt Hartz-IV-Empfänger wäre und ich hätte einen Freibetrag, dann sagen die Ihnen 120 bis 150 Euro und dann werden die Ihnen sagen, dann wird es vielleicht wieder entgegengerechnet, sobald Sie drüber kommen. Und mit Billig-Sachen, dass die Leute dann mit für wenig Geld dann arbeiten, das machen nicht viele. Also das ist meine Meinung.
Mhm. Sie sehen da also ein großes Risiko. Wir haben ja, vielen Dank für diese Meinung. Wie gesagt, das passt auch gleich noch zu unseren Experten. Wir haben aber auch noch vorbereitet einen Bericht aus Finnland, haben wir schon ein paar Mal heute Abend kurz angerissen. Dort gibt es ein Experiment mit 2.000 Arbeitslosen und wir wollen mal hören, wie das System dort funktioniert. Unser Korrespondent Norbert Hansen berichtet.
Es ist ein Experiment, Ausgang offen. 560 Euro vom Staat ohne Gegenleistung, bedingungslos halt. Finnland hat 2.000 Arbeitslose per Zufall ausgewählt, die an diesem Experiment teilnehmen. 2 Jahre lang. Auch die deutsche Steffi Ehronen macht mit. Sie ist mit einem Finnen verheiratet, hat ein Kind, aber keinen Job. Doch ein reines Geschenk, ein Lottogewinn, ist dieses Grundeinkommen nicht.
Viele denken, es ist kostenloses Geld. Was ja nicht der Fall ist. Es wird halt komplett vom Arbeitslosengeld abgezogen. Es hat das Potenzial, kostenloses Geld zu werden.
Wenn man denn eine Arbeit hat. Der Lohn kommt dann obendrauf, wird nicht vom Arbeitslosengeld abgezogen. Und das ist ein Grund, warum Finnland das Experiment wagt. Wagen muss vielleicht bei konstant 9% Arbeitslosenquote und erdrückenden Sozialleistungen. Der Staat verspricht sich davon, dass mehr Menschen eine Arbeit annehmen. Auch eine, die nicht so gut bezahlt wird. Und da setzen die Kritiker an. Der Niedriglohnsektor werde erweitert. Kela ist der Name der finnischen Sozialversicherung. Oli Kangas betreut dort das Projekt Grundeinkommen. Bisher ist er sehr zufrieden. Alles glatt gestartet, keine Pannen, dafür Perspektiven. Wir vergeben ja im Moment viele eng miteinander verzahnte Sozialleistungen. Das bedeutet, dass wenn jemand eine Beschäftigung findet, ihm oder ihr dann mal die eine, mal die andere Unterstützung gekürzt wird. Und dann lohnt es sich oft einfach nicht mehr überhaupt noch zu arbeiten. Also Anreiz zur Arbeit und Bürokratieabbau. Laut Umfrage sind 2 von 3 Finnen für das Experiment mit dem Grundeinkommen. Ob es dann im ganzen Land eingeführt wird? Wie gesagt, Ausgang offen. Norbert Hansen, Stockholm.
Soweit der Bericht zur Lage in Finnland mit 2.000 Teilnehmern im Moment. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu dem Punkt, über die Höhe zu sprechen. Die Frage an Sie beide, Herr Professor Strauper, Herr Professor Butterweg. In Finnland werden jetzt 560 Euro gezahlt. Wir sprechen immer, warum auch immer, wir sprechen immer von 1.000 Euro. Was wäre denn die richtige Höhe, Herr Professor Strauper, wenn Sie anfangen wollen?
Das wäre anmaßend als Ökonom zu sagen, was die richtige Höhe ist. Letztlich muss das politisch entschieden werden und der Ökonom kann dann höchstens Hinweise geben, was bei entsprechender Festlegung eines Grundeinkommens mit den Steuersätzen und damit mit den Arbeitsanreizen passieren würde. Wenn das Grundeinkommen sehr hoch angesetzt werden würde, dann müsste entsprechend auch der Steuersatz hoch sein, um das finanzieren zu können. Und entsprechend würden die Arbeitsanreize geringer werden, wenn das Grundeinkommen sehr tief angesetzt werden würde, wie in Finnland 560, was ich für Deutschland als zu tief erachten würde, dann können zur Finanzierung dieses Grundeinkommens die Steuersätze sehr tief sein und die Arbeitsanreize sind natürlich sehr hoch, weil sie von 560 Euro weder leben können und auch wegen der tiefen Steuersätze nicht so viele Abzüge haben. Und zu den 1.000 kommt man ganz simpel und ergreifend, wenn Sie die heutigen Kosten des Sozialstaates nehmen und die sozusagen aufteilen auf die Bevölkerung, dann kommt es so Pi mal Daumen auf 1.000 Euro pro Monat hinaus. Und noch um auch Herrn Bakovic auf seine Frage wegen den Mieten Antwort zu geben. Was sich eben zeigt, ist, dass bei 1.000 Euro und Mieten und Lebenshaltungskosten in Deutschland nicht das Paradies ausbricht, sondern dass das wirklich einfach die Existenz absichert, aber nicht mehr.
Herr Professor Butterwege, gäbe es denn eine Summe, mit der Sie mehr einverstanden wären?
Na, es zeigt sich an diesem Punkt ziemlich gut, dass das bedingungslose Grundeinkommen kein Vorteil wäre. Weil bei Hartz IV, so viel ich daran auch zu kritisieren habe, gibt es was Positives. Nämlich Miete und Heizkosten werden zusätzlich zur Regelleistung von 409 Euro bei einem Alleinstehenden gezahlt. Das heißt, in Hamburg wird erheblich mehr gezahlt als in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist auch richtig so, weil der Sozialstaat, wie er bisher besteht, geht eben nach dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit. Also weil eben die Miete in Hamburg sehr viel höher ist als in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen bekommt der Hartz-IV-Empfänger in Hamburg in aller Regel mehr. So, und wenn man jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, dann ist das eben eine Pauschalleistung, die wie so eine, mit so einem Rasiermesser über alles geht und die überhaupt nicht gerecht wird den unterschiedlichen Bedürfnissen und den unterschiedlichen Gegebenheiten. Und auch das ist ein wesentliches Argument für den bestehenden Sozialstaat. Der steuert natürlich auch. Da ist eben die Freiheit beschworen worden beim bedingungslosen Grundeinkommen. Freiheit ist ja schön, aber Freiheit stößt sich doch immer an der Freiheit der anderen. Und da muss es doch auch die Möglichkeit geben, im Sozialstaat bestimmte Entwicklungen zu steuern und darauf Einfluss zu nehmen. Wie sich die Familienverhältnisse gestalten, also zum Beispiel Unterhaltsverpflichtungen, spielen die keine Rolle mehr? Das würde mich schon interessieren. Und Bedarfe sind eben unterschiedlich und sollten auch unterschiedlich behandelt werden. Und das ist der entscheidende Konfliktpunkt. Behandelt man alles gleich, obwohl es ungleich ist? Oder tut man das nicht? Nimmt man Rücksicht auf die unterschiedlichen Bedarfe? Und ich bin sehr für das Letztere.
Wir haben zum Thema Wohnung, vielleicht können Sie da noch kurz was dazu sagen, Herr Strauper, bevor wir zu Rudolf Springe kommen, der in der Leitung schon wartet, eine Mail bekommen. Da steht, meine Erfahrung ist, dass in Deutschland jeder eine Chance auf eine eigene Wohnung hat. Ich kann nicht verstehen, warum es Obdachlose gibt. Wird es denn mit einem Grundeinkommen für jeden auch noch Obdachlose geben?
Das können Sie in dem Sinne nicht ausschließen, weil letztlich ist es die Frage, wie gehen die Menschen dann mit dem Geld, was ihnen zur Verfügung steht, um und wie weit sind sie bereit, welche Summe auch immer für Wohnung und Miete in dem Sinne auszugeben. Und da kann es durchaus sein, dass hier die Hoffnungen, die Möglichkeiten nicht übereinstimmen mit dem, was dann finanziert werden kann. Aber gerade an dem Beispiel können Sie eben sehr, sehr schön zeigen, wie komplex die Sachverhalte sind, weil gerade dadurch, dass Sie der sogenannten Bedarfsgerechtigkeit von Herrn Buderwege sozusagen Rechnung tragen und eben Mietpreise auch sozial dann finanzieren, hat am Ende des Tages nämlich nicht der Bedürftige sozusagen mehr, sondern dadurch haben Sie gerade das Gegenteil, nämlich dass die Mieten nach oben getrieben werden, weil Sie Leute haben, die Sie bezahlen können, dank der staatlichen Unterstützung, und das kommt letztlich dem Besitzer der Wohnungen und nicht demjenigen, der eigentlich diese Bedürftigkeit hätte, zugute.
Das Thema der Redezeit: Grundeinkommen für jeden. Wie sozial wäre der bedingungslose Lebensunterhalt? Rufen Sie an 08000 441777. Bringen Sie ein bisschen Geduld mit. Dankeschön, Bernhard Rudolph. Sie haben ein bisschen Geduld bewiesen. Aber jetzt sind Sie dran.
Ja, das ist nett. Das stimmt. Ja, ich grüße Sie. Guten Abend. Und ich habe ganz eingangs Ihrer Sendung gehört, ein paar Vokabeln, und zwar, die waren sehr interessant. Und zwar wurde da gesagt, ungerecht, Sozialstandard, und dann wurde so ein Popanz mit Migration in die Runde geworfen. Da würde ich mal fragen, wer definiert eigentlich hier bei Ihnen ungerecht den Sozialstandard, und was hat Migration damit zu tun? Die Migration ist rein, wenn ich das so richtig einordne, rechtlich, juristisch relativ gut in den Griff zu kriegen. Das meine ich jetzt ganz neutral. Die Ungerechtigkeit und den Sozialstandard, den müsste man wirklich mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und dazu kommt, dann ist noch gesagt worden, was mit dem gegenwärtigen Wohlstandsniveau angeht, woher das kommt, das ist auch gesagt worden. Und da möchte ich mal gerade die Professoren, also da, die nehme ich sehr in die Verpflichtung. Wenn jemand sagt, woher kommt eigentlich unser Wohlstand gegenwärtig, dann kann ich nur eine Vokabel nennen, und zwar Ausbeutung. Ganz schlicht und ergreifend Ausbeutung. Und wenn die Herr Professoren das nicht verdrahtet haben, dann möchten sie bitte einen gewissen Nachhilfeunterricht nehmen.
Herr Rudolph, das waren auch sehr deutliche Worte und lassen Sie mich Ihre Punkte abarbeiten. Also zum einen gab es die Migrationsfrage, Herr Professor Strauper, wenn an alle Menschen bedingungslos ein Grundeinkommen bezahlt wird, würde das dann heißen, jeder, der nach Deutschland kommt, bekommt automatisch auch, wir legen uns ja auf keine Summe fest, die Summe X in Deutschland.
Ich bin Herrn Rudolph außerordentlich dankbar, dass er diesen Punkt nochmal aufgegriffen hat, weil er in der Tat diskutiert und behandelt werden muss, weil sonst etwas im Raum stehen bleibt, was einen völligen Fehleindruck hinterlassen würde. Richtig ist, dass bei der Frage der Zuwanderung es so verfahren werden könnte, dass nicht automatisch vom ersten Tag an dieser Anspruch auf ein Grundeinkommen besteht, sondern dass man sich diesen Anspruch durch Anwesenheit in Deutschland erwirtschaften muss. Und jetzt wird es etwas komplex in dem Sinne, dass auch nach europäischem Recht es keine Rechtsansprüche gibt, ohne eigenes Einkommen in einem anderen EU-Land leben zu dürfen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber als Grundsatz. Und von daher gesehen müsste also jemand nach Deutschland kommen. Er müsste hier sein eigenes Einkommen die ersten Jahre durch eigene Leistung erwirtschaften und wird sukzessive, beispielsweise gesagt, mit jedem Jahr des Aufenthaltes hier in Deutschland würde man 5 oder wenn Sie wollen 10%, das wäre etwas großzügiger, das wäre dann eine politische Entscheidung, des Grundeinkommens an diese Personen ausbezahlt. Also es ist völlig ausgeschlossen und ein völliger Fehleindruck, wenn geglaubt würde, dass dadurch in Masse Menschen nach Deutschland kommen könnte. Das bleibt unverändert der Migrationsgesetzgebung, der Einwanderungs-, der Zuwanderungsgesetzgebung unterstellt. Und nur wer hier dauerhaft und längere Zeit durch eigene Leistung einen Beitrag erwirtschaftet hat, der würde sukzessive diese Ansprüche erhalten.
Es war auch noch die Frage nach dem Wohlstandsniveau und es fiel der Begriff Ausbeutung. Herr Professor Butterwege, Sie haben es ja auch schon mehrfach angesprochen, dass gerade dann der Niedriglohnsektor davon profitieren würde.
Also ich finde das erstmal ziemlich fragwürdig, was eben der Kollege Strauper behauptet hat, dass die Hartz-IV-Bezieher die Mieten nach oben treiben. Ich glaube, das sind die Großinvestoren, ganz besonders in Hamburg, und nicht die Hartz-IV-Bezieher, die Mieten nach oben treiben. Aber auch diese Frage der Migration, Herr Strauper, Sie beziehen sich jetzt auf EU-Recht. Das sagt, nach einem halben Jahr ist jemand völlig anspruchsberechtigt. So, und es ist doch ganz klar, dass die AfD und Pegida und andere ein solches bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es denn je bestünde, benutzen werden, um zu sagen, wir müssen die Grenzen nun aber endgültig dicht machen. Und da haben Sie auch recht. Also das ist einfach ein großes Problem Ihres Modells. Wie immer Sie das jetzt auch mit Ihren 5 und 10 und 15 Prozent da als Treppe konstruieren. Das löst natürlich eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem besteht, dass offene Grenzen und ein bedingungsloses Grundeinkommen, genauso wie übrigens ein Mindestlohn und ein bedingungsloses Grundeinkommen, sich vertragen wie Feuer und Wasser. Und ich finde natürlich, Ausbeutung immer noch findet statt. Niemand wird übrigens Milliardär, erst recht nicht Einkommensmilliardär, auf den eben Herr Strauper abhob, ohne Ausbeutung zu betreiben. Also es geht gar nicht anders, weil da muss man andere für sich arbeiten lassen und auch zu Löhnen, die dazu führen, dass hohe Dividenden, hohe Gewinne herauskommen. Und insofern denke ich, wenn man die Ausbeutung beseitigen will, das schafft man eben auch nicht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern mir läutet gar nicht ein, wenn es Digitalisierung gibt und Automaten und Roboter, die die Arbeit tun, warum die nicht vergesellschaftet werden sollten, sondern warum darauf nur eine Steuer erhoben werden soll, um das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Die radikalere Lösung, und Herr Strauper spricht ja von Revolution, das tut inzwischen ja auch fast jeder, obwohl ich damit was anderes verbinde, so eine Revolution bestünde doch eher darin zu sagen, warum sollen den einen diese Roboter gehören, die die Arbeit machen, und die anderen werden mit so einem 1.000 Euro oder 560 Euro abgefunden, was ja auch eine Stilllegungsprämie ist, sie nämlich zu veranlassen, nicht mehr auf Beschäftigungspolitik des Staates zu warten, dass der Stellen versucht zu schaffen durch seine Politik, sondern wenn das bedingungslose Grundeinkommen durch den Staat gezahlt ist, dann wird der natürlich und werden die Politiker sagen, damit ist unsere Pflicht erledigt. Und das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen schafft natürlich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Menschen, die arbeiten wollen, die hohe Löhne suchen und die möglichst wenig ausgebeutet werden.
Bevor, behalten Sie Ihren Gedanken noch kurz, Herr Strauber, vielleicht kriegen wir ihn auch noch unter einen Hut mit dem Gedanken von Timo Klauke. Der ruft sogar außerhalb unseres Sendegebiets an, nämlich aus Essen. Einen schönen guten Abend auch an Sie.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Pro oder contra, sind Sie für oder gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, Herr Klauke?
Ich bin dafür.
Weil?
Weil ich zum Beispiel bei der Digitalisierung im Gegensatz zu Herrn Buddawek, auch wenn ich ihn sehr schätze, sehe, dass viele diesen radikalen Wandel unterschätzen. Weil im Gegensatz zu allen vorigen Revolutionen besteht bei jedem neuen Job die Frage, ist die Maschine klüger als wir und ist die Maschine stärker als wir? Weil ausdauernder und stärker sind Roboter als wir. Die können 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage oder 66 Tage im Jahr arbeiten. Jeder neue Job wird darauf überprüft werden, ob eine künstliche Intelligenz ihn nicht besser ausführen kann. Mhm. Das heißt, wenn ein Auto alleine fahren kann, dann ist ja die Intelligenz so weit fortgeschritten, dass Millionen andere Jobs auch wegfallen, weil man sie auf diese Sache daraufhin überprüfen wird. Genauso wie in Japan jetzt schon eine Versicherung ein Drittel einer Schadensregulierungsabteilung durch einen Supercomputer ersetzt hat.
Aber Herr Klauke, die Frage an Sie, ich glaube, das ist schon rausgekommen, ja, die Arbeitswelt wird sich verändern und trotzdem bleiben wir ja sehr viele Menschen in Deutschland und wollen auch alle weiterhin Einkommen haben. Was wäre denn Ihre Idee? Wie finanziert man sowas? Oder wer dürfte denn dann die Maschine besitzen? Oder kann man da auch noch mit einer Maschine Geld verdienen, das dann allen gehört? Wäre das auch Ihre Idee?
Ja gut, das ist eine Sache, worüber man streiten kann, wem jetzt die Maschinen gehören. Am einfachsten wäre es am Ende über eine Steuer abzuführen. Halt Unternehmensgewinne einfach versteuern und Einkommen. Nur als Beispiel, in den USA lag der Einkommensteuersatz lange Zeit bei 94% über Jahrzehnte. Und die sind ja jetzt nicht für Sozialismus oder Kommunismus bekannt, die USA. Dann wollte ich noch eine Sache hinzufügen. Gerade wurde das Wort Stilllegungsprämie von Menschen in Produktivität genannt. Das könnte auch darauf hinauslaufen. Weil eins habe ich bis jetzt auch in vielen Diskussionen noch nie gehört. Wie sieht es denn mit unserem biologischen Fußabdruck aus? Wir in Deutschland oder auch hier in NRW haben einen 3,5-fachen so hohen Fußabdruck, wie wir eigentlich haben sollten. Die USA sind bei einem 5-fachen. Und weltweit sind wir auch schon weit über Faktor 1 hinaus. Das heißt, wenn andere Länder auf unsere Produktivität von Stand heute schon hinauslaufen, haben wir ein großes Problem, das wir jetzt schon haben. Mhm. Das wird ja nie damit hineinberechnet, dass wir eigentlich Produktion radikal drosseln müssen in vielen Bereichen.
Herr Klauke, vielen Dank für Ihren Anruf, vielen Dank auch für diesen neuen Impuls, Herr Professor Straubhaar. Also wir sind überproduktiv und trotzdem bleibt die Finanzierungsfrage beziehungsweise bleibt ja auch die Frage, wem gehört dann zukünftig was?
Genau, und ich denke, an dem Punkt lässt sich wunderbar veranschaulichen, wieso Herr Butterwege und ich so weit auseinanderliegen, weil letztlich geht es ihm nicht um das Grundeinkommen und das ist letztlich nur sozusagen der Esel, der jetzt sozusagen der Sack, der geprügelt wird, aber man meint eigentlich den Esel und ihm geht es um ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, was ja durchaus ein gutes Recht ist, aber er hat ja ganz klar gesagt, er will Eigentum verstaatlichen, er will alles, was mit Digitalisierung und Robotern zu tun hat, verstaatlichen, das ist eine Enteignung von privatem Eigentum, das heißt, er hat auch gesagt, er möchte gerne, dass der Staat auch in Zukunft Stellen schafft, also der Staat ist derjenige, der Stellen der Arbeit schafft und das ist natürlich diametral eine andere Sicht als das, was wir heute in einem kapitalistischen, marktwirtschaftlichen System der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland haben. Und ich glaube, das ist die Linie, über die wir streiten. Und auch bei der Stilllegungsprämie, die ja jetzt zweimal angesprochen ist, das kann man auch völlig anders sehen. Nämlich, dass heute ist es so, dass wenn der Arbeitgeber, solange der Mensch funktioniert und gesund ist, profitiert der Arbeitgeber. Sobald der Beschäftigte krank wird, gesundheitsgeschädigt ist, ein psychisches Burnout hat, dann wird er sozusagen dann werden die Folgekosten sozialisiert. Und das, denke ich, ist beim heutigen System ein Riesenproblem, aber doch nicht bei einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Ich glaube, ich kann auch eine zweite Linie aufmachen, auch mit Hilfe der Mail von Volker Kasch. Er hat uns aus Oststeinbeck geschrieben und er sagt, er engagiert sich in seiner Freizeit und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen hätte er viel mehr Ressourcen frei, um sich ehrenamtlichen Aufgaben zu widmen und diese auch zeitlich flexibler zu gestalten. Er ist sogar der Meinung, dass ein Missbrauch geringer wäre als bei der jetzigen Sozialregelung. Und er glaubt vor allen Dingen auch, dass viele Projekte davon profitieren würden und Gemeinschaft, Lebensqualität steigen würden. Herr Professor Butterwege, wenn wir es mal nur trennen jetzt, die finanzielle Sicht und wie Sie angesprochen haben, das Paradies für Unternehmen, mal nur die gesellschaftliche Sicht. Glauben Sie denn, Herr Kasch, kommt dem da schon nahe zu sagen, man hätte mehr Ressourcen frei?
Na, die ehrenamtliche Tätigkeit wird vor allen Dingen von Berufstätigen, von Vollerwerbstätigen ausgeübt und eben nicht von denjenigen, die mehr Zeit haben. Das spricht so ein bisschen dagegen. Ich habe mich übrigens auch nicht für Verstaatlichung ausgesprochen, sondern für Vergesellschaftung. Und ich bin auch nicht der Meinung, man muss jetzt eine sozialistische Revolution haben, sondern mein Gegenmodell, Herr Strauper, jetzt haben Sie meine Bücher nicht gelesen, ist eine solidarische Bürgerversicherung im Kapitalismus oder in Ihrer Marktwirtschaft, wenn Sie diesen Kosenamen lieber haben. Und eine solidarische Bürgerversicherung würde alle einbeziehen, würde alle einzahlen lassen, auch übrigens Kapitaleinkünfte entsprechend verbeitragen. Und wir könnten darin eine bedarfsgerechte, armutsfeste und repressionsfreie, das heißt ohne Sanktionen auskommende Grundsicherung, kein Grundeinkommen einbauen. Dann hätten wir die Bedarfsgerechtigkeit, wir hätten für jeden gewährleistet, dass er nicht in Armut fällt und wir hätten dem jeweiligen Bedarf Rechnung getragen. Und das hat mit Sozialismus überhaupt nichts zu tun, sondern mit einer solidarischeren, inklusiven Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle und wie sie auch schon ansatzweise im Kapitalismus verwirklicht werden könnte.
Das Thema der Redezeit heute, Grundeinkommen für jeden, wie sozial wäre der bedingungslose Lebensunterhalt? Und ich habe jetzt noch zwei Hörer in der Leitung, sie sollen beide noch zu Wort kommen, aber bitte kurz, Markus Sager aus Schleswig, guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich finde, wollte sagen, dass erstens schätze ich Herrn Butterwege sehr, aber zweitens finde ich zumindest das Grundeinkommen ist bedenkenswert, dass man eine Diskursanalyse führt, wie werden wir also in Zukunft leben. Und ich glaube auch, dass es unterschätzt wird, was die Digitalisierung und die Automatisierung in Zukunft bringt. Wenn ich mir vorstelle, dass also LKWs in Zukunft unter Umständen ohne Fahrer fahren können und Schiffe über den Ozean fahren können etc. Also da gibt es viele Dinge. In Japan sehen wir es in Teilen. Also ich glaube, dass dort viel wegfällt. Oder ein typischer Nebenjob, Zeitungsaustragen oder ähnliches, fällt weg, weil die Leute einfach digital eine Zeitung abonnieren. Also ich glaube, da ist viel dran, dass man einfach darüber nachdenkt. Und ich finde es sinnvoll einfach, insofern auch Ihre Sendung sinnvoll, dass man einfach verschiedene Punkte darstellt und einfach in ein Nachdenken kommt, wie sieht die Zukunft aus und wie wollen wir in Zukunft leben. Ich glaube allerdings, wenn man sagen würde, okay, du kriegst 1.000 Euro oder du kriegst 1.100 Euro, dann mag das viel Geld sein für denjenigen, der hier in Schleswig-Holstein in Kleinpose-Muckelsdorf wohnt. Aber jedem dürfte auch klar sein, wer in Hamburg wohnt oder in Berlin oder in München wohnt oder in Frankfurt wohnt, für den sind 1.100 Euro kein Geld.
Dann schon nicht mehr so viel.
Ja,
Herr Sager, also, ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber wir haben auch noch Frau Vogt in der Leitung. Danke, dass Sie uns angerufen haben, Frau Vogt.
Ja, guten Abend.
Ihre Sendezeit.
Ich wollte einfach nur sagen, dass wir sehen müssen, dass wir nicht für Geld arbeiten, sondern dass jeder Geld bekommen kann, um arbeiten zu können. Und dass man nicht aufwerten darf, der arbeitet ja nur so wenig und ich arbeite viel mehr. Denn es gibt unterschiedliche Menschen, die verschieden eine Kräfte haben, um zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. Aber man darf auch dieses Vertrauen haben, dass jeder Mensch so gut arbeiten kann, wie er arbeiten kann. Und das soll auch jeder selber entscheiden. Und dann finde ich es wichtig, dass wir eben in unserer Gesellschaft immer nur auf die Wirtschaft gucken. Die Wirtschaft soll laufen. Aber man kann eben genauso gucken, Mensch, wie sieht es denn im Sozialen aus? Und ich bin mir sicher, ich arbeite selber im sozialen Beruf, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich einander helfen würden, untereinander helfen würden, wenn sie die Kapazitäten frei hätten und nicht arbeiten müssten für Geld und Lebensunterhalt.
Frau Vogt, auch für Sie nochmal Dankeschön, dass Sie so lange gewartet haben. Und wir hatten jetzt zum Schluss nochmal zwei Hörer mit ganz unterschiedlichen Auffassungen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, in dieser Sendung ist eines klar geworden und man kann das Thema von ganz vielen Seiten angehen. Und auch an Sie beide, Herr Professor Strauber, Herr Professor Butterwege, nochmal die Frage nach einer ganz kurzen Antwort, weil wir nur noch eine Minute übrig haben. Ist das jetzt ein Thema, dem wir uns noch mehr widmen müssen, auch gerade in einem Bundestagswahlkampfjahr? Und werden wir darüber einfach vielleicht, und wenn wir es nicht umsetzen, aber zumindest ins Nachdenken kommen, Herr Strauber?
Mir hat gefallen, was Herr Sager gesagt hat, nämlich, dass wir auf jeden Fall eine Diskussion führen sollten, wie wollen wir in Zukunft leben und was erwarten wir vom Sozialstaat, und das wird neue Antworten erforderlich machen.
Herr Professor Butterwege, wir haben eine Stunde gesprochen.
Ja, das sollte man tun und den Sozialstaat vielleicht in eine andere Richtung umbauen.
Die Redezeit heute mit doch kontroversen Ideen, aber es geht auch um viel. Wir haben gefragt, das Grundeinkommen für jeden, wie sozial wäre der bedingungslose Lebensunterhalt? Vielen Dank an meine Gäste, zum einen an Professor Dr. Thomas Strauber, er ist ehemaliger Präsident des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und jetzt Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg. Und danke auch an Professor Dr. Christoph Butterwege, er ist Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Universität zu Köln. Dankeschön auch an die Redaktion. An Petra Lehnert, danke an das gesamte Team heute Abend und natürlich Dankeschön an Sie. Wir haben sehr viele Mails bekommen. Wir konnten nicht alle heute Abend vorlesen, aber seien Sie gewiss, wir haben sie auf jeden Fall gelesen und Sie bekommen auch Antwort von uns. So, jetzt noch ein Programmhinweis für morgen. Da geht es sicherlich kontrovers weiter, denn das Thema dann: Gehören Kinderrechte ins Grundgesetz? Eine alte Forderung wird damit neu belebt. Sie können morgen Abend wieder anrufen ab 20.30 Uhr oder Sie mailen jetzt schon unter ndr.de/redezeit. Ich bin Birgit Langhammer und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.